ist eigentlich die Meinung vom Verwaltungsrat und auch von mir dort klar. Aber wir werden sicher mit ihm das auch besprechen, jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen generell, wie wir mit dieser Trainersituation umgehen. Und werden sicher auch seine Meinung zu sich hören, wie er das sieht. Aber ich glaube, grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass nächstes Jahr jemand anderes oder anders steht.
Er hat ja gesagt, nach einer 0-4-Serie muss man den Trainer entlassen.
Ja, das habe ich auch noch immer gelesen.
Es wird ein Herzspiel, das wissen wir. Ja. Wir sind bereit. Ja, oh, genau. Genau.
Ja, willkommen zum 16. Flippass. Ich bin Moritz Bill, vis-à-vis von mir hockt.
Michael Krein, auch von meiner Seite. Sehr schön, dass wir hier dürfen sein.
Ja, wo sind wir? Wir sind auf der Geschäftsstelle vom EHC Biel, einem grossen Büro. Vis-à-vis, oder auf der Seite von mir hockt Daniel Villar, Geschäftsführer. Das ist seine 21. Saison, die jetzt ist zu Ende gegangen. Das ist nach Marc Lüthi, der ja noch ein bisschen Unterbrüche hatte, der dienststellte CEO von der Liga. Er ist mit dem EHC Biel aufgestiegen, zweimal eine Niederlage vor dem Abstieg gestanden, vor einem Jahr ein Sieg vor dem Schweizer Meistertitel entfernt, also viele Ups und Downs. Sonst noch habe ich mir überlegt, dass man sagen könnte, er ist ein treuer Anhänger vom FC Schalke 04. Und er hat seit dem 11. Mai 1992 keine Folge von guten Zeiten, schlechten Zeiten verpasst. Hallo, Daniel Villar.
Ja, hallo zusammen und merci für die Einladung.
Vielleicht noch ganz schnell dort. Das habe ich darum in meinen alten WhatsApp-Nachrichten mit dir noch gefunden. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Was gefällt dir so an dieser Serie?
Gute Frage. Ich glaube, ich bin wirklich von Anfang an dabei gewesen und irgendwie kann man da irgendwie auch nicht aufhören, weil es könnte irgendwie, ja, wir könnten etwas verpassen und wir wollten einfach wissen, wie es weitergeht. Die Qualität hat sicher über die Jahre ein bisschen zugenommen von den Schauspielern, aber es ist immer noch rein von der Story her recht bescheiden, aber das ist eben manchmal schon noch gut, wenn man nach einem harten Tag heimkommt und einfach mal schnell 20 Minuten vor dem Fernseher hockt und sich nicht allzu viel muss überlegen.
Sehr schön. Und wie wird Marseillender Schalke 04? Sympathisant?
Ganz einfach. Ein ehemaliger Arbeitskollege hat mich mal mitgenommen. Noch ins altehrwürdige Parkstadion in Gelsenkirchen zu einem Match. Und dort hat es mich eigentlich infiziert. Und seitdem bin ich Königsblau und bin regelmässig im Ruhrpott.
Ja, gut. Wir haben nicht zu lange über Fußball reden. Der Kleine hat mich schon einmal angezündet, wo ich schon noch irgendwie ein Einspiel von Oli Kahn habe gelassen.
Ja, mir weh.
Es geht ja um uns okay, ja.
Wobei, nein, das ist natürlich eine schöne Geschichte, habe ich nicht gewusst. Sehr schöne Geschichte. Und schliesslich war Gelsenkirchen mal WM-Ort gewesen, zum Auftakt Deutschland-USA-Weltmeisterschaft 2010, wenn es mir recht ist. Und somit hat man den Link, ja.
Genau.
Das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber... Wir kommen zum Eishockey und zum letzten Spiel am Freitag. Dort, wie hast du so ein bisschen da oben erlebt? Ich weiss, du hast aber nicht so Freude, wenn es nicht in der Lage gibt. Wie hast du so das Team, den Auftritt wahrgenommen, alles so da ganz oben, wenn du jetzt ein bisschen mit Abstand zurückschaust?
Ja, ich muss ehrlich sein, meine Erwartungshaltung war an dem oben nicht so extrem gross gewesen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, gehabt, nach dem ganz bitteren Match in Zürich, wo wir in der Verlängerung haben verloren, ja, habe ich gespürt, dass es ganz schwierig werden kann. Und dann, wo der Match hat angefangen hat und wir noch durch ein Eigengoal in Rückstand geraten, habe ich gedacht, ja, jetzt wird es richtig schwierig. Und so war es ja auch ein bisschen. Wir haben dann gemerkt, dass die Luft bei den Jungs ein bisschen draus war. Es ist natürlich trotzdem immer sehr schade, wenn man ausscheidet, vor allem auch noch 4-0. Aber wenn man ein bisschen sieht, wie der Weg von uns ist entstanden, kann man sich ein bisschen besser verkraften, als wenn es jetzt eine ganz normale Saison wäre und man 4-0 raus wäre.
Mhm. Dort vielleicht angehängt ist auch eine Zuhörfrage, die ist reingekommen über Social Media vom Endo, die fragt, ob jetzt gleich zufrieden bist mit dem Abschluss der Saison. Ich denke, wir haben damit jetzt nicht die ganze Saison, das können wir auch noch anschauen, aber man ist immerhin noch in die Playoffs gekommen. Es hat ja so ein paar Wochen auch noch anders ausgesehen.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ganz habe ich auch noch nicht alles reflektiert. Da braucht es sicher noch 2-3 Wochen. Aber es ist so, wir haben gewusst, es wird eine ganz schwierige Saison nach dem super Erfolg von letztem Jahr. Nach dem Trainerwechsel, den wir uns auch nicht gewünscht haben. Und vielleicht einfach die ganze Ausgangslage, wenn ich denke, wo wir sind gestanden im Herbst, wo wir, ich weiß nicht, letzte oder vorletzte waren, X-Match nach lange verloren. Ja, muss ich sagen, ich glaube, sind wir gleich noch zum Schluss noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Ich glaube, wenn man sieht, dass der Meister und Champions Hockey League-Sieger Genf es nicht hat geschafft hat, in die Playoffs zu kommen, Rapperswil, der auch Champions League hat gespielt, auch nicht in die Playoffs gekommen. Es gibt einfach viele Gründe, warum das so ist. Und darum muss ich sagen, es war sicher nicht alles gut gewesen, die Saison, aber es war auch nicht alles schlecht gewesen.
Mhm. Dass der Sebe noch hat geschafft in die Playoff, liegt an diesem Play-In-Format, das er noch hat durchgesetzt. Da hat mich wundert, ich weiss noch, was die Pre-Playoffs hat gegeben. Hat man das dann neu eingeführt und du hast dann dich selber als Mike Shiva betitelt, weil du voraus hast gesagt, es könnte ja sein, dass der 7. platziert viel mehr Punkte hat als der 10. platziert und er in dem Best of 3 rausfällt. Und das ist dann genau passiert. Oder Bio war 7. mit, wenn ich es richtig nachgerechnet, 22 Punkte Vorsprung auf Rappi auf dem 10. Platz und ist dann rausgefallen. Hast du jetzt das mal, als man das neue Play-In-Format hat, besprochen, wieder so irgendetwas vorausgesehen, was da könnte passieren oder? Weil Biel ist jetzt von, jetzt ist es so lang, sie sind ihr von weiter unten aufgekommen, auf Kosten von Ambri, oder?
Ja, aber sicher so, dass es gleich fairer ist aus meinen Augen. Mhm. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil der Martin Steinegger sicher einer von der Erfinder war, in dem Sinn von dem neuen Play-In-Modus. Sondern Ambri hat es einfach selber in der Hand gehabt. Sie haben daheim 4-0 geführt gegen Lugano und haben es dann aus der Hand gegeben. Und sie haben dann noch die Chance gehabt gegen uns. Und das ist sicher der Unterschied zum Format von vorher mit den Pre-Playoffs, wo wir daheim haben angefangen. Wie du sagst, wir glauben 22 Punkte Vorsprung. Der Match sehr unglücklich, haben verloren dann gegen Rappi. Und dann mit mega Druck mussten wir auf Rappi gehen, was sowieso nie einfach ist zum Spielen. Und dort halt wieder haben verloren. Und nach 2 Spielen war es fertig. Da habe ich schon das Gefühl, dass es einfach ein bisschen fairer ist und ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt mit dem Modus heute. Der Nachteil ist, es sind halt mehr Spiele, je nachdem, wie jetzt bei uns 4 Spiele und der Gegner hat 2 Wochen können ausruhen und das ist nachher sicher in den Playoffs kein Vorteil.
Eben das mit der Energie, die er dort halt schon ein bisschen anders ist, wenn man...
Aber es soll auch gleich auch ein Vorteil sein für den, der Quali-Sieger ist worden, gegenüber uns, der halt nachher doch recht weit unten mit viel weniger Punkten gleich noch in die Playoffs kommen.
Meinst du, wird man das noch ein bisschen überdenken für die nächste Saison? Also weißt, müsste man doch ein bisschen deiner Meinung nach Anpassungen machen oder nicht? Oder?
Ja, eine kleine Anpassung, die ich von mir gesehen nicht ganz verstehe, warum es diese nicht war. Wir hatten ja die Splitting-Daten und warum das wir am ersten Tag haben müssen spielen und nicht am zweiten. Das wäre jetzt von mir gesehen etwas, wo man relativ einfach anpassen könnte und uns gleichen Tag mehr Pause geben. Aber das ist das Detail und schon habe ich das Gefühl, wird das sicher so weitergeführt im Moment.
Also vor dem Viertelfinal?
Genau, ja.
Okay. Von meiner Seite kurz, was hast du vom Modus gehalten? Unentschieden? Und dann startest du jetzt bei null. Könnte man dort unter Umständen, oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, eigentlich noch spannend, etwas Neues mal. Es gibt wieder ein Unentschieden, was sicher ein bisschen zu Diskussionen gegeben wäre, das gewesen, wenn es jetzt kurz vor der auffälligen Verlängerung noch eine Strafe gegeben hätte und man dann allenfalls mit einem eigenen Goal hat müssen die Strafe löschen. hat sicher eine skurrile Szene können geben, aber ich glaube, das sind halt immer Sachen, wenn man einen neuen Modus hat, dass dann so gewisse Sachen vorkommen, die man vielleicht am Anfang natürlich nicht daran denkt.
Aber es kann sein, dass dort vielleicht auch noch eine Anpassung geben könnte, dass man plötzlich sagt, warum nicht Best of One als Beispiel?
Ja, also grundsätzlich ist immer alles zu diskutieren und wir werden ja auch noch in einer Liga-Versammlung sicher noch ein bisschen hören, wie die anderen Clubs erlebt haben.
Gut, Best of Anfeld hat nach einem Team ein Heimspiel.
Das hat dann halt das besser klassierte Team hat ein Heimspiel. Und du wärst schneller wieder durch, für dass eben Pause auch kürzer wäre für einen anderen. Aber das sind Sachen, ja, wo wir gespannt sind auf die Zukunft. Ja.
Das ist natürlich auch eine finanzielle Frage, ob du ein Heimspiel noch hast.
Das ist sicher so. Ich glaube, die zwei Heimspiele dort haben uns natürlich auch gut da für die Kasse. Das ist ganz klar.
Eine Frage, die auch noch reingekommen von mehreren, ist, ob wer der oder die Fischwerferin-Werfer war. Hat man das irgendwie rausbekommen? Oder?
Also ich kann sagen, dass ich weiss nicht genau, wer das nicht geworfen hat, aber ich weiss, aus welchen Kreisen es ist gekommen, weil die Leute haben mich kontaktiert am Freitagnachmittag und haben mir eigentlich gesagt, dass sie das gerne machen möchten, aber sie sind natürlich auch bewusst, dass das je nachdem zu einem Stadionverbot führen könnte.
Ja.
Und da ja jetzt hier niemand von der Liga zulassen im Jahr, kann man ja sagen, dass ich deine Gruppierung eigentlich Straffreiheit garantiert für den Fischwurf. Aber eben, wer genau es nicht geworfen, das weiß ich nicht.
Also dann wird es keine Konsequenzen mehr haben?
Nein.
Es ist wie vor... Das ist lange her, wo ich das letzte Mal...
Finde ich interessant, dass man eben vorher auch schon abgeklärt hat, wir wollen den gerne.
Ja, ist es schon zu einem guten Zeitpunkt gewesen? Ich meine, es ist unterbrochen gewesen, das Spiel. Es ist glaube nicht einmal eingefangen worden von den Kameras. Ich habe nie eine Bildung gesehen. Es ist so schnell gegangen,
ja,
oder?
Nein, es ist schnell gegangen. Es hat auch niemand damit gerechnet, weil es wirklich schon manches Jahr her ist, seit dem letzten Fisch.
Ich habe mal ein Brot gesehen, das war auch das Bild gewesen, das Brot. Im alten Stadion ist ein Brot, kann es fliegen.
Oh, das
ich weiss nicht mehr, gegen wer.
Was ist denn dort die Message?
Das weiss ich auch nicht mehr. Einfach ein ganzes Brat ist aufs Eis gekommen. Das mal ich mir nicht geschafft, aber ich weiss wirklich den Match nicht mehr.
Der Koffer Zambri ist legendär für den Trainer, also den Koffer packen. Zambri hat sich auch mal Köder auf das Feld, das habe ich auch mal gesehen, also auf das Eis.
Also Stuhl ist ja, also wir haben ein Stuhl ist geflogen, dann, wo wir Playoff
genau, gespielt haben. Genau, das war gegen ja, genau. Item. Ich denke, wenn das reinkommt, muss man das noch beantworten. Da. Du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen, die Saisonbilanz, jetzt zuerst mal sportlich. Ich bin ein bisschen gefragt, wo ordnest du die Saison ein? Jetzt im Vergleich, sagen wir mal, so zu den letzten 5 Jahren oder so.
Ja, ich würde sagen, nehmen wir im Mittelfeld einordnen, wenn man die ganzen drumherum Voraussetzungen ein bisschen berücksichtigt, die ich vorhin schon erwähnt habe, mit Trainerwechsel, mit kurzer Saisonvorbereitung, mit Champions Hockey League, mit der erfolgreichen Saison, wo halt, ja, gleich auch ein bisschen die Spuren hängen lassen, vielleicht beim einen oder anderen. Wo habe ich das Gefühl, haben wir auch schon schlechtere Saisons gehabt. Eben dann gerade die Saison, wo wir im Pre-Playoff gegen Rappi raus sind, ist sicher am Schluss vom Tag eigentlich schlechter gewesen. Das Mal sind wir in die Playoffs gekommen und haben gegen einen wirklich sehr starken Gegner halt jetzt verloren.
Mhm. Gut, dann genau, Pre-Playoff war schon noch Corona-Saison gewesen. Gell, die ist sowieso
speziell gewesen.
Speziell gewesen auf die Art, ja. Aber gleich eben noch ein bisschen mit einem blauen Auge davon gekommen. Ich habe immer im Kopf, wie du immer gesagt hast, ja, wenn wir jetzt Schritt für Schritt vorwärts gehen, es trifft immer einen Grossen, der nicht in die Playoffs kommt und so. Die warnenden Worte, das ist jetzt fast eingetroffen.
Ja, das wird auch in Zukunft eintreffen und das wird wahrscheinlich uns auch irgendwann wieder brechen, hoffentlich nicht gerade, allzu regelmässig, aber es ist halt auch so, wir müssen ehrlich sein, die Liga ist wirklich unglaublich kompetitiv und ausgeglichen. Sagen wir jetzt mal, Aschua war jetzt 3-mal letzt gewesen, aber wenn ich sonst schaue, es ist wirklich sehr eng. Jeder hat eigentlich jeden geschlagen. Und es braucht einfach wirklich die ganze Saison sehr konstant gute Leistungen. Wenn wir die ersten 6 sein wollen, dann müssen wir es nicht vormachen. Und wenn man erst so einen BS hat wie wir im Herbst, dann reicht es einfach nicht. Trotz der Aufholjagd, die wir noch hatten, wo es ja noch ein Zeitchen so hat ausgesehen, dass wir es vielleicht sogar noch schaffen können, es ist einfach nachher gleich zu grosser Abstand gewesen.
Mhm. Ja, zur Trainerentlassung. Dort haben wir auch eine Zuhörfrage von Dylan, wo sie kann jetzt im Nachhinein, also sie hat gefragt, sagen, dass der Petri Matti keine Fehlbesetzung war.
Nein, das werde ich ganz klar verneinen. Wir haben das manchmal diskutiert. Ich glaube, jeder Trainer, der kommen würde, egal wie der heisst, hat ein ganz schwieriges Amt hier antreten. Und was sicher auch ein grosses Problem ist, sind die vielen Verletzten, die man hatte. Und er wirklich fast jeden Match musste komplett alles umstellen, musste zum Teil auch Verteidiger vornehmen und. Und er hat gleich immer wieder probiert, Lösungen zu finden, ist immer positiv eigentlich geblieben, hat nie die Nerven verloren. Und ich bin nicht ganz sicher, ob das mit jedem anderen Trainer auch so wäre. Darum habe ich das Gefühl, er ist ein guter Trainer, er hat alles probiert, hat unglaubliche Energie reingegeben. Und irgendwann ist halt einfach nachher seine Munition noch ein bisschen verschossen gewesen, wenn man so viel immer wieder muss probieren und alles rausdrücken aus dem Team, für einfach möglichst viele Punkte zu machen. Irgendwann kommt einfach der Punkt, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Und der ist bei ihm sicher dort nicht erreicht gewesen, in dieser Phase, wo wir in Aschwein verloren und vor allem in Rapperswil.
Hat sich das ein bisschen abzeichnet? Für mich ist es doch gleich sehr überraschend gekommen, ins Fulsen, oder? Ich denke, ja, eben, man hat im Januar gut gehabt. Und dann aber ist sehr steil nach dem Absturz gekommen. Weißt du, der näher im Team bist, hat man schon ein bisschen gemerkt, eben die Abnutzungserscheinung, wie du jetzt gleich gesagt hast, weil immer wieder müssen improvisieren etc. Hat dich das so sehr überrascht, wie es nachher abwärts
ging? Nein, ich glaube, es ist schon recht schnell gegangen, so, sage ich mal, wahrscheinlich über 2-3 Wochen, wo sich es wirklich hat akzentiert, wo man einfach gemerkt hat, es geht nicht mehr. Nach dem Aschua-Match hatte ich eigentlich schon das Gefühl gehabt, es ist auch jetzt der Punkt, der erreicht. Und dann nach dem Rappi-Match war es ja glasklar gewesen. Aber ich glaube, es ist nicht, weil wir haben vorher eigentlich noch sehr gute Match gehabt, vor dem Aschua-Match. Wir haben dort auch noch gute Resultate gehabt. Und von dem her habe ich dort nicht grosse Anzeichen gesehen, dass es nicht mehr funktioniert.
Ja, interessant, dass es irgendwie so ist gegangen.
Wie ist das von seiner Seite her gewesen? Er hat ja das sicher auch, logischerweise hat er das auch gemerkt, ist er dort auf euch zugekommen? Gesagt hat, hey, wir müssen, oder wie ist das vonstatten gegangen, schlussendlich die effektive Trennung?
Nein, er ist nicht auf uns zugekommen. Dann am Sonntag oben haben wir mit ihm geredet und er ist genau auf dem Stuhl gehockt, wo ich jetzt übrigens gerade hocke hier. Und er hat das sehr professionell aufgenommen, wo man ihm das gesagt hat, dass jetzt heute hier fertig ist. So wie er eigentlich immer ist professionell war. Natürlich hat er gesagt, er wäre überzeugt gewesen, er hätte es noch herbiegen können, aber ja, das ist ja klar, das sagt ja jeder Coach grundsätzlich.
Was hat dort der Juha Wari noch für eine Rolle gespielt?
Ja, er ist sicher sehr loyaler Assistenztrainer, er ist auch mit ihm zusammengekommen, er hat ihn ja auch verpflichtet, Petri, und das war einfach das Duo gewesen. Darum war für uns auch klar gewesen, dass wir dort auch beide Herren freistellen und nicht nur den Cheftrainer. Aber ich glaube, der Juha hat einen sehr, sehr guten Job gemacht hier. Aber einfach die ganzen Umstände sind irgendwann einfach nachher. Ja, es sind einfach zu viele Worte und es hat einfach nicht mehr funktioniert. Und vor allem hat es auch nicht mehr funktioniert für uns einfach auch. Es hat ja die Option gegeben, zu sagen, also gut, wir haken die Saison ab und spielen jetzt einfach mit denen fertig. Und nächste Saison fängt es bei 0 an, aber es hat eben der wahrscheinlich nicht bei 0 angefangen. Weil beide gleich angezählt waren, sicher vor allem auch in der Öffentlichkeit, aber im einen oder anderen Journalist. Und das haben wir eigentlich verhindern, dass wir schon wieder in der neuen Saison mit einem Malus starten. Und darum haben wir gesagt, wir machen den Wechsel. Probieren die Saison noch zu retten. Das ist uns eigentlich bis zu einem gewissen Punkt sicher gelungen. Wir sind Playoffs gekommen und starten jetzt die neue Saison mit neuen Gesichtern, die nicht verbraucht sind.
Und dann an diesem Sonntag war schnell mal klar gewesen, dass die Interimslösung der Sportchef Martin Steinegger wird sein, oder?
Ja, das ist sehr klar, oder sehr schnell klar gewesen, ja. Einfach weil man jemanden braucht, der sofort etwas kann bewirken kann und nicht einen, der noch eine Woche braucht, bis er die Spieler lernt kennen. Und wir haben auch nicht Zeit, ich kann noch gross einen neuen Trainer zu suchen. Wir haben am Sonntag entschieden, dass wir einen Wechsel machen wollen und am Ende ist es weitergegangen. Und das war für uns ganz klar gewesen. Und er hat auch sofort gesagt, dass er das auch so gesehen, dass es jemand muss sein von innen und wo die Mannschaft kennt, dass eigentlich noch mehr in Frage kommt. Und das war auch der Grund gewesen, dass wir dann noch den anderen Soßen dazu genommen, weil er auch die meisten Spieler eigentlich noch kennt und die Situation hier auch vor allem kennt.
Wir haben doch jetzt überleitet, die Saisonbilanz auch noch finanziell. Du bist ja der Geschäftsführer. Jetzt einfach meine einfache Rechnung. Jetzt habt ihr zwei Play-in-Heimspiele gehabt, plus noch zwei Playoff-Heimspiele. Dann ist das schon gut, oder? Weil budgetiert ihr aber mit zwei Viertelfinal-Heimspielen, oder?
Ja, ist richtig. Ja. Das Leben ist manchmal ein komplizierter.
Aber einfach so jetzt in meinem
Kopf. Aber grundsätzlich würde ich sicher auch sagen, was so wichtig ist, sind wir sehr, sehr zufrieden, die Saison mit Zuschauern aufgekommen. Wir haben, glaube ich, 15 Spiele ausverkauft gehabt. Haben über 97% Stadionauslastung. Das ist natürlich fantastisch. Die Stimmung war eigentlich auch immer gut gewesen. Auch in der Vermarktung. Unser Sales-Team hat einen super Job gemacht. Wir haben sehr, sehr viele Sachen verkauft. Sie waren auch dort fast ausverkauft gewesen, in der Vermarktung. Und das sind auch wichtige Punkte, die natürlich beitragen. Und nicht zuletzt auch die Gastronomie. Dank natürlich der hohen Zuschauerzahlen hat das Stadion Gastronomie auch super funktioniert. Also, ich glaube, rein von dem her ist gut. Aber es ist auch so, dass wir natürlich zusätzliche Ausgaben hatten im Sport. Es hat etwa mal noch einen Spielerwechsel gegeben. Jerome Bachhoffner war gekommen. Wir haben dort sicher den einen oder anderen Franken ausgegeben. Aber unter dem Strich gehe ich davon aus, dass es irgendwann mehr wird aufgehen wird. Aber es braucht sicher noch die ein oder andere Woche, bis wir den Final sehen, wo wir finanziell landen. Aber ich gehe davon aus, es wird keine grosse Überraschung geben, dass wir eben dort sind, wo wir auch budgetiert haben.
Also mit einem Gewinn?
Ja, sicher. Also mit der schwarzen Null, sage ich mal. Das ist ja grundsätzlich das Ziel, dass wir nicht Verlust machen.
Mhm. Was mich interessant dünkt, du hast es gerade angesprochen, Zuschauer auf dem Marsch ist das Jahr höher gewesen als letztes Jahr. Man hat 6221 Zuschauer gehabt. Rang 42 europäisch heisst das. Gegenüber im Vorjahr, wo man im Finale ist gestanden, mit irgendwie 5843. Also, es braucht eigentlich nicht den Erfolg, für das der Bieler schauen kann.
Ja, jein. Ich glaube, es ist einfach, dass es immer eine zeitverzögerte Momentaufnahme ist, weil es halt viel mit Abonnements tut. Wir haben unglaublich viele Abos verkauft, vor allem im Stehplatzbereich. Sitzplatz sind wir immer gut in den letzten Jahren eigentlich ausgelastet gewesen, aber Stehplatz haben wir massiv mehr verkauft. Und das hat uns halt im Herbst auch schon geholfen, wo wir sonst in der Regel aber noch nicht so eine hohe Auslastung haben, haben wir schon sehr viele Zuschauer gehabt. Das hat sich auch dazu beigetragen, dass wir jetzt diese tollen Zahlen hatten. Also, die Frage ist ja, wie viel Abo-Verkauf im nächsten Jahr. Das wird sich dann zeigen. Darum habe ich immer das Gefühl, es ist halt, der Abo-Verkauf ist immer eine gewisse Verzögerung da, im Guten wie im Schlechten.
Eigentlich wegen dem Finaljahr, dass man das Jahr sehr wahrscheinlich eben den höchsten Schnitt gehabt hat.
Genau. Aber grundsätzlich gehe ich schon davon aus, dass wir jetzt nicht einen riesen Einbruch haben. Das haben wir auch nicht gehabt bei Kündigungen von Sponsoren, Donatoren. Es ist eigentlich sehr viel Verständnis überall rum. Dass es halt im Sport nicht immer nur gerade das Final kann sein. Und, darum bin ich eigentlich zuversichtlich, aber das sehen wir ja erst im August, wo das wir landen mit der Saisonkarte.
Ja, ich kenne sogar Leute, die sich extra Saison gekauft, weil sie einfach in den Playoffs unbedingt ein Ticket haben wollen, weil sie eben letzte Saison nicht mehr ins Stadion sind und die sind nicht so viel, glaube ich, aber die einfach auf Nummer sicher wollen gehen.
Ja, es sind natürlich letztes Jahr in den Playoffs sehr viele Leute da frustriert von dannen gezogen bei unserem Sekretariat. Und wir haben jedem gesagt, es gibt ein Mittel. Ist einfach nächste Saison Saisonkarten kaufen und das hat der eine oder andere auch berücksichtigt.
Und eben Sponsoren, hast du gesagt, sie fühlen Verständnis da. Eben sieht man da schon, wie sich das für nächstes, zum Beispiel von den Verträgen über ein Jahr oder mehrere. Könnt ihr jetzt dort noch profitieren von dieser guten letzten Saison oder geht das jetzt schon wieder zurück? Oder?
Ja, die grossen Sponsoring-Verträge, die laufen halt weiter. Wir haben ein, zwei, wo wir dran sind, noch zu verlängern. Da bin ich aber auch zuversichtlich. Mhm. Bei den Donatoren, die eigentlich alle Jahre können, ihren Austritt geben können, dort haben wir auch eigentlich eher sogar weniger Austritte als in der Regel. Also von dem her positiv, ja.
Mhm. Und wenn man im Kanton noch schaut, der SCB, der nicht mehr europäisch der Krösus ist, oder?
Ja, Bern hat Einbussen gehabt, oder Köln hat massiv mehr Zuschauer gehabt, rund 3000, das staune ich. Bern hat in 23 Jahren Nummer 1 in Europa die Krone das Jahr verloren. Und auch damals, vor 23 Jahren, war es Köln gewesen, durch die neue Arena. Ja, Einbussen, also auch beim SCB. wo ein bisschen zurückgegangen ist. Und vor allem Köln hat vorwärts gemacht, obwohl sie auch schon in den Playoffs jetzt im Viertelfinale gescheitert sind.
Und bei Bern sind so die Nachwehren, je nachdem, wie weit die das Jahr kommen, ist der vielleicht nächste Saison schon wieder besser.
Ja, der SCB hat vor allem ein Problem, das wir sicher nicht haben, ist natürlich sehr Konkurrenz auf der anderen Strassenseite, ja. Was sie sicher gemerkt in den letzten Jahren mit IB, der halt sehr erfolgreich war und doch der eine oder andere wahrscheinlich hat abgezögelt.
Ja, wenn der FC Bio in die Super League würde spielen, wäre es nicht einmal auf der anderen Strassenseite, sondern im Stadion nebendran.
Ja, das habe ich immer gesagt, das vertreten in Bio sicher nicht zwei Klub in dem, sag ich mal, ja, was so viel Sponsoren Geld irgendwann benötigen. Und das würde nicht funktionieren, weil der Markt zu klein ist, sowohl zuschauertechnisch wie vor allem auch im Sponsoring-Bereich.
Du brauchst einfach eine Szene für den Fußball. Falls jemand sich gut, dann kommen so ausländische Investoren, die dann auch wieder weggehen. Oder von Zürich, haben wir auch schon erlebt. Im FC Bio. Item, wieder im Fußball gelandet. Sorry, Krein.
Das passiert alles immer wieder. Das gehört zusammen.
Ein wichtiger Punkt noch, der offen ist, ist natürlich eben, wer Trainer wird. Und da ist natürlich die Frage reingekommen. Wir müssen reinkommen vor Zuhörerin Karin, die will wissen, ob der Stoney Trainer bleibt.
Also grundsätzlich gehe ich nicht davon aus. Wir haben das schon ein paar Mal diskutiert mit ihm. Weil wir eigentlich überzeugt sind, dass er unser perfekter Sportchef ist und wir ihn noch nicht verlieren als Sportchef, ist eigentlich die Meinung vom Verwaltungsrat und auch von mir dort klar. Aber wir werden sicher mit ihm das auch besprechen, jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen generell, wie wir mit dieser Trainersituation umgehen. Und werden sicher auch seine Meinung zu sich hören, wie er das sieht. Aber ich glaube, grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass nächstes Jahr jemand anders an Bande steht.
Er hat ja gesagt, nach einer 0-4-Serie muss man den Trainer entlassen.
Ja, das habe ich auch noch immer gelesen. Ja.
Ich frage mich dort gleich noch, ja, mir denkt es eben schon, er hat Spass an dieser Sache. Weißt du, wenn man jetzt wie sagt, nein, ob man da nicht wie einen unzufriedenen Sportchef hat und lieber vielleicht einen zufriedenen Trainer hat. Finde ja, es noch so einen heiklen Entscheid?
Oder? Ja, das ist es. Aber wir haben dort immer sehr ein Hoffnungsverhältnis und haben lange immer das Pro und das Contra abgewogen. Ich meine, er muss auch wissen, wenn er Trainer würde werden, wird irgendein anderer Sportchef kommen.
Also Doppelmandat?
Doppelmandat ist ausgeschlossen. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, der für ihn vielleicht auch nicht so einfach wäre, wenn der plötzlich ein anderer Sportchef da wäre.
Ja, das stimmt. Das haben wir nicht genau überlegt, aber ja.
Wir haben ja mal den Kevin Schläpfer vom Sportchef zum Trainer gemacht, ja. Und hat in dem Sinne Erfahrung in Bio, ja.
Ja, also das kann über eine kurze Zeit, ist das nicht so das Problem im Doppelmandat, aber sicher nicht langfristig. Ich glaube, selbst in Freiburg haben sie das jetzt gesehen und es gibt ja sonst meines Wissens auch keinen anderen Club mehr, der das hat. Das ist einfach zu anspruchsvoll heute. Beide Job und die Energie zu haben für beides gleichzeitig, ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäss.
Wie sehr pressiert jetzt die Trainerfrage, ich denke, ziemlich?
Oder? Ja, pressieren ist immer ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir morgen einen neuen Trainer brauchen, nur dass wir einen haben. Klar wäre es wünschenswert, wenn wir vielleicht einen haben, ein bisschen schneller als letztes Jahr, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir den richtig auslesen und ob es eine Woche, zwei länger geht oder nicht, ich glaube, es ist nicht so much entscheidend. Jetzt müssen wir mal schauen, was das Profil genau ist. Das müssen wir sicher anpassen. Einerseits aufgrund der Erfahrungen von diesem Jahr und andererseits, weil wir natürlich auch eine andere Mannschaft haben nächstes Jahr, deutlich eine jüngere Mannschaft. Braucht es vielleicht ein anderes Profil und dann schauen wir mal, was wir an Bewerbungen haben und ob da irgendetwas passen kann. Und ja, dann sehen wir dann, was rauskommt.
Ich nehme an, die sind am Sonntag, wo die Entlassung ist, bekannt worden. Es ist schon wieder massenweise der E-Mail-Posteingang vom HC Bio voll mit Bewerbungen.
Ja, das geht immer sehr schnell.
schon vor der Ankündigung oder was?
Also, ja, es hat natürlich schon, wo wir im Herbst ein paar Monate nacheinander verloren sind, also die ersten an uns hergetreten. Aber das haben wir rigoros abgeklemmt, weil wir es nicht wirklich sehr sportlich finden. Aber so ist es halt im Markt. Es gibt 14 Positionen in der National League und das ist logisch, dass es da auch einen grossen Andrang gibt. Das ist, glaube ich, schon sehr attraktiv in dieser Liga, in der Schweiz Trainer zu sein. Und Darum verstehe ich das irgendwann nicht mehr durch.
Hat der Jukka Jalonen sein Dossier eingereicht? Das möchte nämlich der Cedric wissen.
Ja, das ist, glaube ich, der Kleusel Zoll war am ersten Tag portiert. Ich muss ehrlich sagen...
Er hat schon angeleitet und alles, ja.
Wir haben einfach mal alles gesammelt, aber ich habe die Namen noch gar nicht angeschaut, was reinkam. Ich glaube, das werden wir jetzt in den nächsten Tagen machen. Also ich weiss nicht, ob sein Dossier reinkam, aber ich kann mir es gut vorstellen, ja.
Ja, der Tommy, wie sieht man dem? Niemela ist auch noch so einer, der den Namen rumgeistert. Anders gefragt, wieder ein finnischer Trainer oder von Philosophie her?
Also ich glaube, das war schon letztes Mal nicht für uns das Kriterium gewesen, ob es ein Finn ist oder nicht. Wir hatten letztes Mal einen Schweizer, wir hatten Finnen, wir hatten einen Nordamerikaner, der sich das vorstellen kann. Also das ist von mir aus gesehen nicht der entscheidende Punkt.
Dann gibt es ja einen Schweizer Assistenzcoach, wenn ich vorgreife, Beat Forster, der vielleicht dort schon auch schon so wirklich darf mitreden.
Ja, der Beat Forster wird eine neue Rolle annehmen. Er wird sich sicher ein bisschen einleben müssen. Und inwieweit dass er da mitreden kann, das sehen wir dann noch. Wir werden sicher ihn fragen, wenn wir dann unsere vielleicht zwei, drei letzten Kandidaten haben, ob er diejenigen kennt, was seine Meinung ist. Ja.
Ist der unter den jetzigen Umständen unmöglich, dass er auch schon wie so ein Assistent erbanden wird während dem Match? Also, vorher ist ja das wie noch nicht, ist ja klar gewesen, hat es die beiden Trainer gehabt, jetzt sind beide Posten offen, oder ist das noch zu früh, oder?
Also es ist ja heute so, dass viele Mannschaften eigentlich drei Trainer an der Bande haben. Genau. Bei uns ist es immer ein bisschen so, dass der Anti hat das explizit nicht wollen, was ich persönlich aus Budgetgründen eigentlich noch gut habe gefunden. Aber Stoney hat natürlich uns immer gesagt, das kann ja durchaus ein Thema sein, dass irgendwann mal ein neuer Coach drei, also zwei Assistenten drungen will haben. Und darum denke ich, ist es auch schon so möglich, dass der Föschen dann auch eine Bande wird sein. Ja.
Wäre es dann vielleicht auch eine Möglichkeit, an einem, sagen wir jetzt in Anführungszeichen, noch No-Name-Trainer oder einem Schweizer oder so, die Chance zu geben? Weil man eben sagt, ja, jetzt ist sowieso eben junges Team, Neuaufbau. Oder ist das wie too much? Dann? Dass man sagt, nein, jetzt braucht es wirklich einen erfahrenen Mann, weil das zusammen, junges Team plus junge, unerfahrene Trainer, ist too high risk.
Ja, es ist immer die Frage, was No-Name genau heisst. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt jemanden nehmen, der noch nie eine Profimannschaft hat trainiert. Mhm. Das würde ich, glaube ich, schon nicht machen. Ich glaube, für das sind wir sind nicht Ausbildungsliga, weder für die Spieler noch für die Trainer. Aber es muss auch nicht einer sein, der 60 oder 70 ist, von mir aus gesehen. Es kann ein jüngerer Trainer sein, der vielleicht noch nicht 10 Klippen gemacht hat. Das ist für mich absolut denkbar. Ja. Aber dass er irgendeine Erfahrung hat im Profibereich, fände ich schon eine Voraussetzung.
Ja, schauen wir sonst eben auch noch auf die nächste Saison. Umbruch. Also, ich habe mal gemerkt, es hat auch noch viele Spieler, die bleiben. Es ist ja nicht nur... Ja, ich habe es dann gleich mal so überlegt. Es hat Gaito Haso Captain ist, es hat Toni Raiala. Es hat viel Erfahrung gleich noch mit Brunner und Gunti. Und es ist gleich noch, ich finde es nicht, wir haben eigentlich eine Diskussion gefunden, wir würden jetzt zu fest davon reden, dass das ein totaler Umbruch ist. Aber trotzdem, wenn du so ein bisschen das Team anschaust, machst du dir doch ein bisschen Sorgen? Oder muss man einfach die Erwartungen abschrauben für die nächste Saison?
Also Sorgen mache ich mir nicht, dass man die Erwartungen vielleicht ein bisschen oder unsere Zielsetzung ein bisschen runterkorrigieren muss, das kann ich mir durchaus vorstellen im nächsten Jahr. Das kann man aber erst sagen, wenn wir sehen, wie unser Team dann genau final aussieht und wir vielleicht auch sehen, ja, wie die anderen Teams auch aussehen, das ist auch noch wichtig. Aber dass es nächste Saison, ja, dass wir vielleicht ja, ein bisschen müssen eine Zwischensaison einlegen und den Jungs, die neu zu uns kommen oder die von Spirit raufkommen, dass wir dann auch ein bisschen Angewöhnungszeit geben, kann ich mir vorstellen. Aber wie du auch richtig sagst, es ist ja nicht so, dass wir jetzt mit der Junior-Equipe antreten. Und wir haben viel Erfahrung im Team, haben von mir gesehen einen der besten Goalies im Goal. Hey, aber auch dort auf der Nummer 2 Position von mir gesehen, ein sehr vielversprechender junger Goalie, wo wir auch hoffen, dass er seine Spiele machen kann und auch zeigen, wie gut er ist. Und die Ausländer müssen sicher auch ihre Rolle einnehmen, vielleicht ein bisschen mehr als das Jahr punktuell. Es ist halt schon wichtig, dass die Ausländer einfach dort am Karren ziehen. Und das ist vielleicht bei uns nicht immer so der Fall gewesen, über alle 6 Positionen das Jahr.
Mhm. Wird es vielleicht auch ein bisschen einfacher für einen neuen Trainer, weil es ist nicht eine Finalteilnahme vorher gewesen. Ich denke, das war ja wirklich schwierig gewesen, für jemanden Neues zu kommen, dass man eben auch ein bisschen mehr Geduld hat, aussen. Also, die hat ja lange Geduld gehabt mit dem, einfach von aussen Ansicht, oder?
Ja, wie lange das die aussen Ansicht Geduld hat, weiss ich nicht. Aber grundsätzlich ist es sicher einfacher, weil jetzt ist einfach mal die erfolgreiche Saison, ist jetzt mal Tempi Passati. Wir haben, der Anti ist jetzt so ein Jahr nicht mehr da und, es fängt bei null an, aber wir, eben, wie du richtig sagst, ohne dass wir im Finale waren und die Erwartungen sicher ein bisschen oben runterkommen wieder, wo wir realistisch uns einschätzen können. Und ja, es wird sicher nicht einfach, wie ich schon gesagt habe. Es sind 14 Mannschaften, die einfach sehr nahe stehen. Und es wird auch nächste Saison sehr eine ausgeglichene Meisterschaft geben, wo es wieder ein paar Mannschaften wird brechen, die nicht in den ersten 6 sind, die das vielleicht sich heute noch nicht vorstellen können.
Mhm. Und du selber, die 22. Saison, wie holst du dir da jedes Jahr die Motivation wieder von vorne? Oh, das ist ja viel immer ähnlich. Ich denke, viel ist auch abwechslungsreich, aber...
Ja, es ist schon viel, natürlich wiederholt sich viele Sachen, aber ich muss auch sagen, wir haben uns natürlich als Organisation auch unglaublich entwickelt in den letzten 21 Jahren. Und mein Job ist natürlich heute komplett anders als am Anfang. Hat sich total auch verändert und dann wird sich auch weiterhin noch ein bisschen verändern. Und es kommen auch immer neue Challenges dazu. Wir haben jetzt erst den Aufstieg gehabt, dann das Stadion, dann ist die Gastronomie dazugekommen, die uns sicher den letzten Jahren recht gefordert. Jetzt mittlerweile kann ich sagen, es läuft das sehr gut. Ich habe sonst immer noch wieder neue Projekte, auch im Nachwuchs sicher, das eine oder andere. Also es wird nicht langweilig und es ist gleich jede Saison eben ein bisschen anders. Und es passieren immer wieder Sachen, die man vielleicht eben noch nie erlebt hat. Und darum, es ist immer noch spannend nach 21 Jahren.
Mhm. Wo holst du denn so ein bisschen die Energie? Stoney hat mal gesehen, er geht auch in den Wald ein bisschen spazieren und manchmal ein bisschen schreien, je nachdem, wie es ist gelaufen. Hast du auch irgendwo so einen Energieort oder so? Oder?
Ja, für mich ist der Energieort nicht der Wald, eher der Bielersee. Beim Sommer sicher sehr viel vom See. Habe ich meine Ruhe und kann ein bisschen vom Wasser mehr holen. Und ich glaube, das muss einfach dann wieder länger. Klar kann man während der Saison kurz zwischen ein Timeout nehmen. In ein Wellness-Wochenende oder so, aber ja, grundsätzlich ist es sicher so, dass man im Frühling, Sommer die Energie muss tanken, dass es dann wieder für 9 Monate reicht.
Stimmt, ich habe mal gesehen, wie du das Baywatch-Boot hast gepostet. Ich habe gemeint, das sei gegen den Fake. Ich weiß es wirklich. Ich habe das so gedacht, so, ja, weitergedrückt. Und dann ein paar Tage später ist ein Telebeleg-Bericht oder so für das Baywatch. Hast du mal gesehen? Das Baywatch-Boot auf
dem Effektiv. Effektiv. Mit so einer roten...
ja, alles. Rote Gäuze und rote Badhosen.
Das würde ich gerne nachschauen.
Ja, das kann ich dir schon mal schicken. Ja, sehr gut.
Klasse.
Ja, sag mal.
Ja, ich glaube, Stichwort Nachwuchs ist gefallen. Mehrfach schon. Ich habe gegen dich mit dem Nachwuchs. Wir haben die U20, die heute oben das zweite Halbfinale spielt, gegen Freiburg 1-0 in Führung ist. Wir haben die U17, die 1-1 steht gegen die ZSC Lions. Sehr erfreulich, würde ich meinen. Oder?
Hey, absolut erfreulich. Und es ist auch schön, weil wir gleich in den letzten Jahren immer wieder viel Geld zusätzlich investiert haben. Geld, das der Nachwuchs ja nie selber erwirtschaften kann, sondern wo man aus dem Profibereich oder im Profibereich erwirtschaften und dann in den Nachwuchs umleiten. Und das haben wir eigentlich in den letzten Jahren immer gemacht. Immer wieder neue Projekte gehabt. Wir haben Profitrainer, immer mehr Profitrainer angestellt. Aber auch in Infrastruktur haben wir viel investiert. Und dort haben wir wieder 2 Projekte gegenführen. Und es ist natürlich super, wenn man auch sieht, dass die ganzen Investitionen und die Energie, die wir aufwenden für unseren Nachwuchs, dass das eben auch etwas bringt, im Sinne von, dass wir Spieler können, produzieren können, die zumindest in der Swiss League können spielen können, wenn sie in der National League können spielen, natürlich noch besser, oder wenn sie sogar in der NHL arbeiten, wie der Janis. Das sind natürlich super Sachen. Und ich glaube auch diese Saison, Anfang Saison, weiss ich noch, der Stony hat unserer U20 nicht so viel Kredit gegeben, das weiss ich noch. Und ja, jetzt sind wir im Halbfinale und mal schauen, wie weit es noch geht. Aber macht Spass.
Ich kann mir ja sagen, bei U20 spielt ja der ein Sohnemann und dem Stony sein Sohn. Ich bin auch mal schauen, diese Saison. Das ist wirklich, also mehrmals habe ich es sogar gesehen. Da habe ich mich noch gefragt, wie ist das für dich? Ist es schwieriger, die erste Mannschaft zu schauen oder die U20? Vom Mitfiebern her?
Nein, also sicher ist die erste Mannschaft natürlich viel schwieriger für mich. Ich habe viel U20-Spiel gesehen und probiere dort aber eigentlich die Emotionen weitgehend auszulassen. Sie haben wirklich sehr gute Saison gehabt. Ich habe mich gar nicht so aufregen. Also von dem her ist alles gut gewesen.
Ja, sehr gut, ja. Ich bin mal schauen, da, im Stony-Saison hat mich gedacht, sieht man extrem der Vater zum Teil wieder, so wie er schläfelt und so. Also, ich habe es natürlich gewusst, das ist natürlich jetzt, wenn ich es nicht hätte gewusst, ob ich es gerade hätte erkannt, dann hat mich gedacht, so von der Postur her und so. Das
ist, ja, stimmt, er hat ein bisschen sein Stil in gewissen Sachen. Ja, ja. Auch wenn er zwischen zu einem Grosscheck anhängt.
ja, aber... Aber ist Stürmer, muss man noch sagen, he? Nicht Verteidiger wie der Vater. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ich weiß nicht, wie viel du dazu kannst sagen, es hat, glaube ich, im Blick einen Artikel gehabt, wegen der Kameras, die sie haben getestet in dieser Arena. Für die, wenn ich es richtig habe, gelesen, einfach die Offside entscheiden. Es sind ja blaue Linien, hochauflösende Kameras installiert. Also kannst du das bestätigen, stimmt das vielleicht
zuerst? Ja, das stimmt, das ist ein Test, der schon länger mal stattgefunden ist, jetzt nochmal wiederholt worden.
Also ist nicht fix die ganze Saison installiert?
Nein, das ist jetzt, glaube ich, in den letzten Spielen hat man das nochmal, das Swiss Timing nochmal getestet, eingehend, ja.
Wird das kommen, schweizweit, ist das Traktandum bald?
Ja, ein schwieriges Thema. Es ist halt immer das Gleiche. Die Clubs, die vielleicht in der Saison nicht so sind, benachteiligt worden durch so die Coaches-Challenge, die man nicht hätte auflösen oder so, die finden es nicht so wichtig und andere natürlich mehr. Ich habe das Gefühl, es ist nicht auf der obersten Prioritätenliste der Liga. Ich finde es eigentlich noch schade, weil ich glaube, wir können dort sicher etwas optimieren, aber wir werden es sehen, es wird das sicher wieder Diskussionen geben zu diesem Thema.
Ist das echt die blaue Linie?
Ja, genau, es geht um die blaue Linie. Ja.
Also der Hochstock vom dritten Spiel in Zürich hat man jetzt mit dem noch nicht genauer gesehen.
Nein, und man kann nicht alles immer auf Kameras abwälzen. Ich wünschte mir schon ein bisschen, dass die Schiedsrichter auch wieder ein bisschen mehr selber im Spiel sehen, ohne dass sie müssen irgendwelche Kamerabilder anschauen.
Eben, dass er dort einfach gerade auf Goal gibt, weil dann wäre die Entscheidung ja anders. Wenn er in seinem Spiel denkt, er ist zu hoch und No-Goal gibt, gäbe es kein Score, weil er es nicht gegenbeweisen kann mit den Bildern, oder?
Ja, das ist sicher so. Es ist auch manchmal, habe ich den Eindruck, gibt man mal 5 Minuten Strafe, damit man schnell noch schauen kann. Und dann ist es dann plötzlich nichts oder ein Zweier. Das ist auch das Risiko, je mehr, dass man zulässt für das Videozeug, dass es halt auch nicht mehr solche Sachen gibt. Das ist vielleicht nicht immer alles optimal. Mhm.
Gut. Krein, hast du noch eine brennende Frage?
Ich denke, ich habe nichts weiteres anzufügen. Ich würde sicher begrüßen, wenn man die Kamera auf der blauen Linie hätte. Sonst habe ich nichts weiteres. Weiterhin Hobby. Vor allem, jetzt wäre ich ein Aufruf kann man noch machen. Die Fans, die jetzt ja gerne gleich noch ein bisschen schauen würden, die könnten ja jetzt gerade U20 und U17 unterstützen.
Absolut. Am Mittwoch ist die erste Möglichkeit. Wir haben ja gerade noch unser Fan-Treffen von 5 bis 7 in Ramag Lounge. Und da kann man auch gerade noch die Match schauen. Sicher sehr spannend. Ich muss sagen, am Samstag, wenn ich am U20-Match gesehen habe, wirklich sehr viele Zuschauer gehabt. Das war cool.
Sehr gut. Ja, dann bedanken wir uns. Hast du dir Zeit genommen, so kurz nach Saisonende bei uns vorbeizukommen?
Ja, oder mehr bei dir.
Ja, stimmt. Aber in unserem Podcast vorbeizukommen. Also.
Merci für die Einladung nochmal und viel Erfolg mit eurem Format.
Merci. Danke.
Also, es freut mich besonders heute, Daniel einmal dabei und die zwei dort im Sekretariat vom EHC Biel, weil er viel grösser geworden ist. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, ja, yeah, das habe ich. Jede Woche bei mir als in Basel. Gute Zeiten können es bei mir geben, wenn ich das Doppelmandat überkomme. Bei dir, Daniel. Wobei, ich habe ein Angebot vom FC Schalke 04. Ich habe mir eben überlegt, ins Fußball zu wechseln, wie der Ralf Krüger seine Zeit hat in England beim FC Southampton. Und komm, wir bleiben beim Hockey. Und der Nachwuchsbier, der floriert ja ich früher als Nachwuchschef. Das sind jetzt meine Früchte, die ich ernten kann. Und bis Basel so weit ist, da muss ich noch ein paar Letten verpflichten im Nachwuchs, bis wir da oben hin spielen können. Also, nehmen wir doch ein bisschen zusammen.
Das war vom 16. Flippass hier mit Daniel Villar auf der Geschäftsstelle vom EAC Biel. Merci nochmal an unseren Gast und Jokrein. Wir haben gesagt, wir haben noch so viele Themen offen, die nicht unbedingt EAC Biel-mässig waren. Und jetzt, wo sie draußen sind, machen wir auch nächste Woche gerade wieder eine Sendung, oder?
Ja, wir haben sehr viele Themen. Es geht über die deutsche Eishockey-Liga, über was im Moment in den Playoffs in der Schweiz noch läuft, bis zu Hockey in aller Welt. Wir haben sehr viele Themen. Und das machen wir.
Das ist doch so ein guter Teaser. Podcast. Abonniert unseren Podcast, hört den Podcast los, folgt uns auf Social Media und wir sagen Tschüss, bis gleich.
Merci, ciao zusammen aus dem Sekretariat. Ja, zu dir.